Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
Dass die so unvernünftige, tanzwütige Jugend schwer verantwortlich für Corona-Infektionen sei, habe ja schon das Robert-Koch-Institut seine liebe Mühe zu beweisen, schrieb bereits vor einem Jahr der Berliner Tagesspiegel.
Aber an täglich grüßt das Murmeltier-Momenten wird wohl auch das neue Jahr 2022 reich sein.
Nur zu gern, so der Tagesspiegel, werde vergessen, dass es für die hohen Infektionszahlen unter jungen Menschen andere plausible Erklärungen gäbe. Zum Beispiel, dass Kinder und Jugendliche täglich an einen Ort gingen, an dem viele Haushalte in Kontakt kämen. Die Schule.
Das hätten aber nicht sie selbst, sondern die Erwachsenen entschieden.
Und worum geht's vor allem bei Schulöffnungen? Offenbar um den Erhalt der elterlichen Fähigkeit, in überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln zu oft ungeschützten Arbeitsplätzen zu gelangen. Wie ihre Kinder von und zur Schule. Und so wird Durchseuchung inklusive Long-Covid-Risiko in Kauf genommen. Nicht für die EntscheiderInnen selbst, für die Kinder und Jugendlichen und ihre Eltern, versteht sich. Und womit wurde schon vor Corona von den eigentlichen Problemen zu vieler deutscher Schulen abgelenkt? Mit freundlicher Unterstützung der Computerindustrie?
Im Mai 2020 schrieb, ebenfalls im Tagesspiegel, Bildungsforscher Klaus Zierer, es seien nicht Oberflächenmerkmale von Schule wie die technische Ausstattung, die Klassengröße oder die Schulart, die zu diskutieren seien, viel wichtiger seien
die Professionalität der LehrerInnen,
die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden
und die eigenen Motivationen der SchülerInnen.
Diese Faktoren vor allem bestimmten Lern- und Bildungserfolg, unabhängig davon, ob analog oder digital gelernt werde.
Und so begrüßen wir in der zweiten Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit,
die sicher ebenso leidenschaftlich lernbegierig sind wie wir.
Sonst würden sie uns ja auch gar nicht hören.
Zur 35. Eilmeldung mit einem herzlichen Moin Moin! Moin. Heute unter anderem im Programm.
Laut Berliner Morgenpost haben sich hunderte Menschen für den Erhalt des Tagebaudorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier eingesetzt.
Die vierte Corona-Welle trifft verstärkt Kinder, berichtet der MDR.
In Bremen haben Menschen negative PCR-Testergebnisse bekommen, obwohl sie gar nicht getestet worden waren, berichtet Radio Bremen.
Von eiskalten Klassenräumen, Lärm, schlechtem Gesundheitsschutz und Verwaltungschaos berichtet die Berliner Lehrerin und Autorin Lieselotte Kreuz im Magazin Konkret.
In der Pandemie werde die Schule zu einer instrumentellen Digitalhölle. Zum Leidwesen von Kindern, Eltern und LehrerInnen, zur Freude von Bitkom und Mittelstand, schreibt Peter Kusenberg ebenfalls in Konkret.
Weimar-Korrespondent Pierre Diessen berichtet heute über ein fiktives Briefing für Biden.
Und in Berlin blickt Elke Wittig mit gemischten Gefühlen auf das Jahr 2022.
Newsflash aktuell.
An einem Aktionstag in über 40 Städten haben sich laut Berliner Morgenpost hunderte Menschen für den Erhalt des Tagebaudorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier eingesetzt. Im Rahmen der zentralen Veranstaltung hätten UmweltaktivistInnen gelbe Kreuze als Symbol des Braunkohlewiderstands aufgestellt. Laut einer Mitteilung der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sprachen auf der Kundgebung in Lützerath unter anderem die Umweltaktivistin Luisa Neubauer und Wladimir Slivjak, russischer Umweltaktivist und Träger des Alternativen Nobelpreises. Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Henneberger sagte dem WDR:
Angesichts der Klimakrise müssen wir jetzt aussteigen. Die Kohle unter dem Dorf Lützerath wird nicht mehr gebraucht. Sie zu verfeuern ist wahrlich nicht mehr notwendig. Und wir verstoßen damit auch gegen unser Ziel, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und deshalb darf Lützerath nicht den Braunkohlebaggern zum Opfer fallen.
9 von 10 befragten Schulen im Berliner Bezirk Neukölln berichten über regelmäßige Vorfälle um vorgeblich religiöse Kleidung, einen nicht nur für muslimische Mädchen bestehenden Anpassungsdruck, sowie um systematische, religiös verbrämte Demütigungen, so die Tageszeitung Welt.
Die Studie einer Neuköllner Einrichtung der Jugendhilfe habe festgestellt, dass Kinder und Jugendliche zunehmend mit Lebensvorschriften des konservativen Islam konfrontiert würden und diesen kaum ausweichen könnten. Beispielsweise, dass als ordentlicher Muslim gefastet werden müsse oder als ordentliche Muslima ein Kopftuch getragen werden solle. In der Mädchenarbeit sei es zu drastischen Veränderungen gekommen. Es gebe Schulen, wo Mädchen nicht am Sexualkunde- und Schwimmunterricht teilnehmen dürften. Und sie dürften keinen Fahrradführerschein machen. Das werde nicht wirklich diskutiert. Der Kurzkommentar.
Letztlich geht es wie bei sexueller Belästigung aber meist nicht um Religion, sondern um den Kampf toxischer Männer um ihre Machtprivilegien. Warum sonst werden nicht Kopftuch tragende Mädchen viel zu oft als Schlampen bezeichnet und teils massive Belästigung damit gerechtfertigt? Das Kopftuch ist eben kein religiöses Symbol, wie auch seriöse IslamwissenschaftlerInnen immer wieder betonen.
Prima Klima.
Keine Wahl, aber gut. Na dann seht halt zu und steht das Wasser bis zum Hals. Nicht mehr lange unser Knall.
Nein, ich warte nicht mehr länger, bis ihr meint, es wird Zeit.
Heißt es im Musikvideo von Bruno und Mondmann auf der YouTube-Seite der SchülerInnenbewegung Fridays for Future.
Lag es auch an Songs wie diesen, dass die SchülerInnen bei den letzten Wahlen in den Ländern und im Bund die Klimalisten praktisch ignoriert haben? In Berlin vielleicht auch, weil der ursprüngliche Name Radikalklima geändert wurde?
Alte wie neue Bundesregierung jedenfalls zeigten und zeigen beim Klimaschutz ja ähnlichen Ehrgeiz wie bei den Corona-Maßnahmen ohne wirklichen Lockdown, auch in der Produktion.
In diesem politischen Klima wird dann schon das Schwänzen weniger Schulstunden zum politischen Skandal.
Wie sieht es eigentlich mit der Schulpflicht während der Freitagsdemos aus?
Der konservative Deutsche Lehrerverband im Beamtenbund hat jedenfalls laut der Website News for Teachers kurz vor der Bundestagswahl kritisiert, dass SchülerInnen an Protestaktionen während der Schulzeit teilnehmen.
Wir lehnen es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen, etwa im Rahmen eines sogenannten Klimastreiks, aufgehoben wird.
Die weitaus größere LehrerInnengewerkschaft GEW im DGB unterstütze dagegen den Protest. Die baden-württembergische Landeschefin Stein habe gefordert, die Schulleitungen müssten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, an den Demos teilzunehmen. Zitat:
3 Tage vor der Bundestagswahl können wir anerkennen und dankbar sein, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene für die Zukunft unseres Landes engagieren. Wir rufen die Beschäftigten in den Schulen und allen Bildungseinrichtungen dazu auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beteiligen.
Um es in der Sprache der Betroffenen zu sagen, Word.
Corona ohne Ende.
Die 4. Corona-Welle trifft verstärkt Kinder, berichtet der MDR.
Und wie Lehrkräfte und ErzieherInnen an der August-Bebel-Grundschule in Leipzig versuchen, den Betrieb auch unter harten Pandemiebedingungen am Laufen zu halten.
Zunächst berichtet Schülerin Elba, 1 von 7 infizierten Kindern in den letzten 3 Monaten in ihrer Klasse, von ihrer Erkrankung.
Ich konnte nichts mehr riechen und für eine Zeit nichts mehr schmecken und hatte halt öfters Kopfschmerzen.
Luftreiniger gibt's nicht, da, so die Schulbehörde, gelüftet werden kann.
Direktorin Nancy Kallenbach, die aushelfen muss.
Wenn man dann alleine vor 27, 28 Kindern steht, dann ist nicht immer der Gedanke an das Lüften da. Und manchmal, wenn die Kinder dann einfach frieren, dann sagt man, ach komm, jetzt lassen wir die Fenster zu. Ne? Und so eine Lüftungsanlage, die würde halt unabhängig von Emotionen, Temperaturen, die würde einfach lüften.
Kallenbach weist auf die Folgen für die Gesellschaft und das Infektionsgeschehen hin.
Ich erlebe, dass wenn wir hier infizierte Kinder haben, diese Infektionen in die Familien getragen werden. Das treibt das Infektionsgeschehen natürlich auch nach oben. Und ich denke dann immer, Mensch, müsste man vielleicht jetzt doch nochmal so einen Cut machen und sagen, bis Weihnachten, bis sich die Situation auf den Intensivstationen in den Kliniken ein bisschen entspannt hat.
Müssten halt die Schulen doch nochmal geschlossen werden.
Inzidenz in Sachsen für 5- bis 9-Jährige zu der Zeit 2404.
Bundesrekord.
Bildungssenatorin Sascha Aulep spricht zum vorherigen Schulbeginn im September mit Radio Bremen über die Pandemielage in der Hansestadt. Mit offenbar typisch sozialdemokratischer Naivität gilt auch für sie offenbar vor allem das Prinzip Hoffnung.
Nach einer Impfpflicht gefragt, erwidert sie, sie vertraue den mit Kindern, Kranken und alten Arbeitenden.
Das hat natürlich was auch mit dem Eigenschutz zu tun, damit die nicht krank werden, weil mit zunehmendem Alter eben die Gefahr einer schwerwiegenden Erkrankung auch steigt. Aber das hat natürlich auch was mit Verantwortung für diejenigen zu tun, um die ich mich kümmere und mit denen ich arbeite. Und das sind eben die Kinder und insbesondere die, die sich nicht impfen lassen können.
Sie wisse nichts über den Impfstatus. Als Arbeitgeber dürfe bislang da laut Gesetzgebung nicht nachgefragt werden. Aber im Grunde sei es nicht nötig.
Sehr blauäugig. Und angesichts folgender Recherchen von Radio Bremen potenziell tödlich.
Die Menschen haben also negative PCR-Testzeugnisse bekommen, obwohl die in Wirklichkeit gar nicht getestet worden waren.
Und zwar sehr viele Menschen. Laut Radio Bremen ermittelt die Polizei.
Über ihren schweren Start im Homeschooling ihrer neuen Kasseler Schule berichtet Emma Heiler.
Also man muss halt auch sehr viel nachholen dann. Und wir sind jetzt zum Beispiel bei Englisch, da gibt es hier 5 Units und wir sind erst bei Unit 2 jetzt angekommen. Und das Halbjahr ist schon vorbei fast.
Noch schlechter hat's allerdings Emmas kleine Schwester Maya getroffen. Ihre Kita ist zu.
Emma hat halt Zoom und Papa auch. Und Mama ist bei der Arbeit. Ich find's blöd, dass niemand für mich Zeit hat.
Eiskalte Klassenräume, Lärm, schlechter Gesundheitsschutz und Verwaltungschaos. Die Lehrerin und Autorin Lieselotte Kreuz berichtet im Magazin Konkret vom Corona-Alltag in einer Berliner Schule. Zitat:
Ich weiß nicht, was die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheres morgens in ihren Kaffee tut. Aber ich will unbedingt auch was davon haben. Es muss gutes Zeug sein. Und ich brauche gutes Zeug. Das von Frau Scheres scheint immerhin zu bewirken, dass sie in einer Welt lebt, in der das Infektionsgeschehen an Berliner Schulen unter Kontrolle ist. So viele Corona-Tests zur Verfügung stehen, dass Erkrankungen zuverlässig festgestellt werden können und die unter ihrer Leitung veranlassten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht wirken, als seien sie unter dem Einfluss zu vieler Tassen Kaffee mit dem guten Zeug drin entstanden. Ich will auch in dieser Welt leben.
Stattdessen laufe sie jeden Morgen brav in ihre Schule und versuche, in eiskalten Klassenzimmern zu unterrichten und SchülerInnen zu erklären,
dass die Abstandsregeln zwar auf dem Schulgelände nicht gelten, einen Meter davor aber schon. Und warum die eine Hälfte der Klasse 7D in Quarantäne geschickt wurde, die andere Hälfte jedoch nicht.
Nach Beendigung der 90 Minuten dürfe ein wenig auf- und abgehüpft werden, um sich aufzuwärmen. Der Prozess sei 8 Stunden lang zu wiederholen.
Die Kinder zeigen mir nach den Schulstunden ihre aufgesprungenen Finger. Einzelne bringen Schlafsäcke mit in den Unterricht, um sich darin einzuwickeln. Wahrscheinlich liegt es an mir. Wahrscheinlich lüfte ich falsch und deswegen zu viel, nicht wahr?
Da sie in einem Klassenraum unterrichte und nicht im Restaurant des Fernsehturms, habe sie nur auf einer Seite des Raumes Fenster und lüfte die Aerosole schön in den Schulflur, damit in den Pausen alle etwas davon hätten. Auf das Problem der frierenden Kinder angesprochen, habe Schulsenatorin Scheres erklärt, das sei zwar bedauerlich, es gäbe aber nun mal keine Alternative zum Lüften, wenn man die Kinder schützen wolle.
Und das ist natürlich vollkommen richtig, dann jedenfalls, wenn man davor entschieden hat, dass die Schulen mitten in einer globalen Pandemie unter allen Umständen den vollen Unterrichtsumfang leisten sollen, alle Klassenarbeiten geschrieben werden und sämtliche Abschlussprüfungen unverändert stattfinden müssen, dass man kein Geld für Luftfilter, FFP2-Masken oder Schnelltests investieren möchte und darüber hinaus im Sommer versäumt hat, das Gesundheitsamt mit genügend Personal zur Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten auszustatten. Dann natürlich kann man tatsächlich nur noch die Fenster öffnen. Beten schadet vielleicht auch nicht.
National nicht egal.
In der Pandemie werde die Schule zu einer instrumentellen Digitalhölle. Zum Leidwesen von Kindern, Eltern und LehrerInnen, zur Freude von Bitkom und Mittelstand, schreibt Peter Kusenberg in Konkret. Zitat:
Habt ihr schon einmal mit euren Fingern gestrickt? Ich habe euch dazu eine Anleitung in eurem Werkenordner hinterlegt. Viel Spaß beim Fingerstricken.
In dieser Anweisung einer Lehrerin eines bundesdeutschen Gymnasiums offenbare sich die Misere des digitalen Schulbetriebs, so der Autor. Wie solle ein Kind eine Handarbeit erlernen, wenn es allein vor dem Laptop sitzt? Wer zeige dem linkshändigen Kind das Rechtshänderstricken? Mittels Computer und Software werde dem Fach Werken der Spaß komplett ausgetrieben.
Große Motivation auch in Fächern wie Latein und Mathe sei da kaum zu erwarten. Wenn vor allem das Nichtfunktionieren der Software verhandelt werde, dem Kind bald der Nackenschmerze vom krummen Sitzen vor dem niedrigen Gerät, die jungen Augen starr auf den Bildschirm gerichtet, dass reihenweise die Webkameras der teilnehmenden SchülerInnen ausfielen, sei nicht nur der Technik geschuldet.
Mit Eltern, die im optionalen Homeoffice skypen, möge das digitale Lernen noch einigermaßen vertraut sein, so Kusenberg. Aber sitze der eigene Vater bei Lidl an der Kasse und hantiere die Mutter als Pflegerin mit Urinflaschen statt mit Laptop, dann spiele das Kind vielleicht lieber eine Runde Coin Master. Sei auch noch die Muttersprache eine andere als Digitaldeutsch, dauere es viel länger, etwa eine Meeting-ID, den Kenncode oder die Anton-App zu verstehen.
Die schlechte Alternative zum digitalen Lernen bestehe darin, dass vor allem die armen Kinder in virusfreundlichen Bussen und Bahnen zur Schule führen, dort den ganzen Tag lang maskierte Gesichter sehen und mit den Autofahrereltern MitschülerInnen im Halbgruppenunterricht erfahren, dass es während des ganzen Jahres keinen Ausflug, geschweige denn eine Klassenfahrt geben wird.
Die bürgerliche Presse wie die Taz überziehe die konventionelle Schulpolitik mit Häme. Zitat:
Immer ist nur von den Gefahren die Rede gewesen. Der unweigerlichen Vernichtung von Kreativität, Konzentrationsvermögen und motorischen Fähigkeiten.
Offensichtlich habe Taz-Autorin Conti noch nie GrundschülerInnen dabei beobachtet, wie sie während einer Online-Konferenz von denkenden, fühlenden und späßelnden Wesen zu stumpf starrenden Digital-Zombies mutiert sein.
Der US-amerikanische Autor Jared Kobeck bringe es auf den Punkt, so Kusenberg. Wenn er über ein Lernprogramm schreibe, es habe Unternehmen erlaubt,
Videos und Schulungsmaterialien zu erstellen, die nach den erzblöden und schlecht durchdachten Prinzipien des E-Learnings arbeiteten, einem kurzlebigen System der Pädagogik, das von Menschen entworfen wurde, die Bildung hassten.
Über den Tellerrand.
Im Vor-Thatcher-Großbritannien gab es in den Grundschulen in der Regel offenen Unterricht.
Dessen Prinzipien finden sich gut erläutert auf der Website hausarbeiten.de.
Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen im Idealfall die SchülerInnen. Die Schulstunden sind an Projekten orientiert, beziehen Erfahrungen der Kinder ein und sind an konkreten Handlungen orientiert.
Offener Unterricht, dessen Wurzeln in Großbritannien und den USA der 70er Jahre liegen, sollte allein von den Aktivitäten der SchülerInnen bestimmt sein, die sich nach Bedarf ihrer LehrerInnen als Hilfskräfte bedienen sollten.
Das war eindrucksvoll in den 80er Jahren in Schulen der britischen Besatzungsstreitkräfte in Berlin-Spandau zu sehen, wo im Rahmen der LehrerInnen-Ausbildung hospitiert wurde. Mit zwei Lehrkräften im Raum, die vor allem unterstützend für die Kinder tätig waren, die in ungewohnt entspannter und ruhiger Atmosphäre sich mit selbstgewähltem Lernen, Lesen, Basteln oder Spielen beschäftigten, war der Unterricht sichtbar und eindrucksvoll offen für
Kenntnisse, Fertigkeiten, Erlebnisse der SchülerInnen.
Lernen durch Handeln in der Realität wie Fotografieren, Filmen, Audio-Interviews,
Sammeln, Drucken, Modellieren, Hobeln, Sägen, Montieren, Kollagieren,
Ausstellen, Aufführen, ein Buch schreiben.
Nicht direkt bzw. in Ansätzen zu sehen bei der Hospitation von StudentInnen der Pädagogischen Hochschule Berlin, aber Bestandteil des offenen Unterrichts war und ist
SchülerInnen an der Inszenierung des Lernens beteiligen. Ziele, Inhalte, Wege, Mittel und Erfolgskontrolle, um das selbstbestimmte Lernen zu lernen, sowie
Exkursionen und die Einbindung von Eltern, Fachleuten und ZeitzeugInnen.
Beef aus Weimar.
And now for something completely different. Anlässlich des leider auch tödlichen Theaterdonners im Osten am Telefon Pierre Diesen mit dem Stück Briefing für Biden.
Vor dem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky am Sonntag führte US-Präsident Joseph Biden ein Vorgespräch mit seinem Sicherheitsberater Jake Sullivan.
Jake!
Mr. President?
Wie geht es dir? Hast du Gottes Trost gefunden nach dem schmerzlichen Tod deiner Frau?
Margaret erfreut sich bester Gesundheit, Mr. President.
Aber ich war doch auf ihrer Beerdigung.
Das war die Beisetzung von Marsha, der Frau von John.
Aber das macht doch gar nichts, Jake. Bitte nimm Platz. Worüber soll ich reden mit dem Präsident von Weißrussland?
Das Land nennen wir jetzt Belarus. Aber Sie?
Ah, sehr schön. Belarus.
Sie werden ein Videotelefonat mit dem ukrainischen Präsidenten führen.
Ah, Lukaschenko, richtig.
Nicht ganz. Lukaschenko ist der Präsident von Belarus und...
Sag ich doch, der Kerl, der nicht zu Russland gehören will.
Ja, schon. Der will das eigentlich auch nicht. Aber Sie werden mit Volodymyr Zelensky sprechen, dem Präsidenten der Ukraine.
Also mit dem Präsidenten, der zu Russland gehören will.
Nochmal. Das ist Lukaschenko. Lukaschenko will eigentlich nicht, muss aber wollen und Zelensky will überhaupt nicht.
Was will er dann?
In die NATO.
Das ist doch großartig, Jake. Oder spricht etwas dagegen?
Ja, die Ukrainer führen gerade Krieg.
Gegen Belarus.
Gegen die Russen im Osten der Ukraine.
Ich dachte, die Russen stehen vor der Grenze. Oder hat die Ukraine die Russen in Russland angegriffen?
Nein, Mr. President. Also, die Ukraine führt Krieg gegen Russen in der Ukraine und die Russen in Russland stehen mit ihrer Armee in Russland.
Diese verdammten Polacken! Was für ein Durcheinander! Das ist besorgniserregend, Jake.
Das haben Sie vor 3 Tagen auch zu Putin gesagt.
Das war der russische Karl in Russland.
Ja.
Und Zelensky ist unser Mann in Kiew. Und er hat dieses ganze Schlamassel angerichtet?
Ja.
Könnten wir nicht einfach einen neuen Präsidenten installieren? Wen haben die klugen Deutschen in der Ukraine?
Klitschko, einen Boxer.
Einen Boxer? Grundgütiger! Wie sind die auf den Gedanken verfallen, sich einen Boxer als Marionette zu suchen?
Nun ja.
Was heißt nun ja?
Unser Mann in Kiew ist Fernsehkomiker.
Danke, Pierre. Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar.
Um dem heutigen Programm das prinzessliche Krönchen aufzusetzen, hier der Ausblick auf das Restjahr 2022 von der bezaubernden Elke Wittig.
Zukunftsprognosen sollte man eigentlich nur dann öffentlich äußern, wenn man viel Freude beim Gedanken daran empfindet, in 20, 50 oder 100 Jahren ausgelacht zu werden. Nachfolgende Generationen finden schließlich kaum etwas schöner, als nachzuschauen, wie naiv und vollkommen abstrus sich die Zeit, in der sie nun leben, früher vorgestellt wurde. Geht einem selber ja auch nicht anders, wenn man sich die gewichtigen Analysen derjenigen anguckt, die vor, sagen wir, 70 Jahren den damals sicherlich sehr über so viel Weitblick staunenden Mitmenschen ihre Versionen unserer Gegenwart präsentierten, wozu unter anderem kleine atomgetriebene Fluggeräte statt Autos gehörten, vollautomatisierte Wohnungen und natürlich Weltfrieden. Letzterer ist ein immer wiederkehrendes Thema, zuletzt bei den Experten, die erwarteten, dass das Internet in nur wenigen Jahren für einen immensen Bildungsschub, Völkerverständigung und ewige Harmonie sorgen würde. Tja, und was haben wir stattdessen bekommen? Cybermobbing, Fake News und Hate Speech. Aber wir waren bei der Zukunftsprognose, in diesem Fall bei der für 2022. Welche Skandale, Freudengründe und erstaunlichen Entdeckungen es geben wird, weiß natürlich noch niemand, aber eines steht fest. Auch dieses Jahr wird aus 4 Jahreszeiten bestehen, nämlich Corona, Sommer, Corona und Corona. Und wie immer wird man sich über die jeweiligen Entwicklungen auf dem Laufenden halten müssen. Zum einen durch das sogenannte Doomscrolling, also die Suche nach in aller Regel schlechten Nachrichten über den aktuellen Stand der Pandemie. Und zum anderen durch die penible Überwachung des Wetters, denn der Sommer ist kurz und jede Regenwolke ein persönlicher Feind. Zu dieser lückenlosen Beaufsichtigung jedweder meteorologischer Vorkommnisse gehört es natürlich auch, so viele Wetterseiten wie möglich zu beobachten, und das dauernd. Falls man übrigens dachte, dass man damit ganz alleine ist, nope, ist man nicht. In Norwegen, wo der Dienst YRNO, gesprochen YRNO, beheimatet ist, hat man für das Phänomen der Freizeitwetterbespitzelung übrigens ein ganz eigenes Wort gefunden. Es lautet Uromanie. Und in Uromane ist man schon, wenn man bloß zweimal täglich nachschaut, wie sich der Sommer entwickelt.
Danke, Elke.
Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
Die nächste Folge, Nummer 36, am 18. Januar, denn Tuesday ist Newsday.
Soweit Eilmeldung der wöchentlichen Newsflash Folge 35 mit
Ari Gosch
und Claudia Jakobshagen.
Und das übliche Auf Wiederhören anlässlich des Hörspiels von Pierre Diesen auf Russisch. Gleiche Welle.
Gleiche Stelle. Herzlichst.
Svanitje!
Always look on the bright side of life.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.